Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Wir Menschen bemühen uns ja immer redlich, so unseren Kindern einen möglichst guten Start ins Leben zu ermöglichen. Die meisten zumindest. Tiere gehen da aber noch einen Schritt weiter. Die wollen es ganz genau wissen. Viele Tierarten, die sind nämlich durchaus in der Lage, die Anzahl, das Geschlecht oder sogar das Aussehen ihres Nachwuchses quasi irgendwie anzupassen. Je nachdem, wie es gerade so gebraucht wird. Und wir können uns denken, das ist nicht so ganz wie beim Designerbaby, weil blond und blauäugig gerade am niedlichsten ist, sondern hat bestimmt andere Gründe. Und die kennt unser Lieblingszoologe Dr. Mario Ludwig. Hallo.
Guten Morgen, Christian.
So, den Nachwuchsdesign. Warum machen Tiere das?
Ja klar, man möchte natürlich auch als Tier seinen Sprösslingen und natürlich damit auch der eigenen Art einfach eine bessere Überlebenschance so im täglichen Kampf ums Überleben bieten. Und dieser Kampf wird ja mit sehr harten Bandagen geführt und da können wirklich schon Nuancen über das Wohl und das Wehe von einer Art entscheiden. Wie die Tiere das schaffen, dass sie jetzt zum Beispiel eine zukünftige Feindbedrohung vorhersehen oder eine mögliche Überbevölkerung oder vielleicht, dass sich die Ernährungslage ändert. Das weiß man nicht. Aber dass sie es können, das ist natürlich unbestritten.
Welche Nuancen sind das? Hast du Beispiele?
Ja, ich habe also zwei wunderbare Beispiele. Das wären einmal die nordamerikanischen Weißwedelhirsche und es wären die Tüpfelhyänen.
Ach, süß.
Also zwei ganz unterschiedliche Arten. Wenn also bei den nordamerikanischen Weißwedelhirschen zum Beispiel eine Überbevölkerung droht, dann arbeiten die dieser Überbevölkerung einfach dadurch entgegen, dass sie die Anzahl ihrer Jungen reduzieren. Weil normalerweise, wenn also so ein Revier groß genug ist und es ist genügend Futter vorhanden, dann setzen die Hirschkühe zu 70% Zwillinge oder sogar Drillinge in die Welt.
Okay.
Wenn jetzt aber viele Weißwedelhirsche so auf engstem Raum zusammenleben, dann werfen die nur Einzelkitze. Das heißt, für die künftige Population ist eben auch genügend Platz und auch genügend Futter vorhanden.
Das können die steuern.
Das können die steuern, ganz genau. Die Tüpfelhyänen, die machen das jetzt ein bisschen anders. Die reduzieren nicht die Zahl ihrer Jungen, sondern die verändern das Geschlecht. Also wenn die Umweltbedingungen gut sind, es gibt viele Beutetiere, die haben genügend zu fressen, dann setzen die Hyänenmütter eigentlich doppelt so viel weibliche Nachkommen wie männliche Nachkommen.
Wenn alles gut läuft, oder?
Wenn alles gut läuft.
Und wenn es schlecht läuft, müssen Typen ran.
Dann müssen die Typen ran. Ich erkläre dir auch weshalb. Die Weibchen sind immer deutlich größer als die Männchen und im Hyänenclan sind die klar dominiert. Die haben das Sagen. Sie sind auch deutlich aggressiver. Mhm. Das heißt, wenn so ein Clan viele Weibchen hat, dann kriegt der zusätzlich Power, dann kann der sich gegenüber anderen Clans leichter durchsetzen und er kann sein Revier vergrößern. Wenn es aber Nahrungsmangel ist, dann habe ich ja gesagt, dann gibt es mehr Männchen, weil Männchen, die verlassen kaum, dass sie erwachsen sind, den Clan und schließen sich dann einem anderen Clan an. Das heißt, durch die Überproduktion von Männchen, oder von Männchen, nicht von Männchen, da vertut man sich manchmal, müssen im Clan einfach in Notzeiten weniger Mäuler gestopft werden.
Jetzt ist die Frage, wie machen die das? Du hast schon gesagt, so richtig genau weiß man es irgendwie nicht.
Nein, man weiß es wirklich nicht. Es gibt ganz verschiedene Mechanismen offensichtlich, wie das funktioniert. Vielleicht ist ein schönes Beispiel bei den Seeelefanten. Das ist ja die größte Robbenart der Welt. Und die bekommt in guten Zeiten reichlich männlichen Nachwuchs. Also ganz anders als bei den Tüpfelhyänen oder genau umgekehrt. Weil in Seeelefantenkreisen, da sind Männer einfach ein Luxus. Den kann man sich nur dann leisten, wenn es genügend zu futtern gibt. Weil die meisten Seeelefantenmänner, die kommen nie zur Fortpflanzung.
Die fressen einfach den ganzen Tag nur.
Ja, nee, weil nur die Durchsetzungswesen, also die Männchen mit der meisten Power, die können sich gegen starke männliche Konkurrenz durchsetzen, können ein Revier erobern, können Harem erobern. Das heißt, die Männchen sind einfach bei den Seeelefanten eine evolutionäre Sackgasse für das Erbgut der Mutter. Weiblicher Nachwuchs dagegen, der trägt mit hoher Sicherheit die Gene der Mutter in die nächste Generation. Und das ist ja, worauf es ankommt.
Bei Flöhen ist es wohl so, die können irgendwie bestimmen, wie der Nachwuchs aussieht.
Ja.
Wie kann man, also jetzt muss man sowieso mal überlegen, wie Flöhe unterschiedlich aussehen können.
Okay, also zunächst mal sind es keine richtigen Flöhe, sondern sind Wasserflöhe. Daphnia pulex kennt man ja vielleicht noch aus dem Biounterricht. Und die können tatsächlich die Größe und ihre Gestalt von ihren Nachkommen an das Vorhandensein von unterschiedlichen Fressfeinden anpassen, sodass sie ihnen eben weniger leicht zum Opfer fallen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Gewässer, in der Daphnia pulex, diese Wasserflöhe leben, von vielen räuberischen Larven von sogenannten Büschelfliegen bewohnt werden.
Ja, fiese Büschelfliegen.
Dann bringen die Weibchen nur noch große Junge zur Welt. Und zwar Junge, die auch noch zusätzlich so im Kopf-Nacken-Bereich so einen schützenden, sägezahnartigen Kamm haben.
Alter.
Weil, es zeigen Beobachtungen, solche Jungen werden deutlich seltener von Büschelfliegenlarven erbeutet als normale, in Anführungszeichen, Junge.
Ja, aber die könnten ja jetzt immer so Riesendinger da auf die Welt setzen, dann wären sie voll stark.
Nee, eigentlich nicht, weil die zahlen eben für diese Superjungen, sage ich jetzt mal, einen hohen Preis. Weil irgendwo müssen ja diese zusätzlichen Kosten für für diese Abwehrstrukturen und für die Größe eingespart werden. Das heißt, diese Superjungen werden deutlich später erwachsen und das heißt wieder, diesen Schutz von den Büschelfliegenlarven, den erkaufen sich die Wasserflöhe einfach mit einer niedrigeren Fortpflanzungsrate.
Tiere kommen auf witzige Ideen, nämlich sie schaffen es, ihren Nachwuchs so zu designen, dass er am besten auf die aktuellen Bedingungen angepasst ist. Stichwort Klimawandel, vielleicht gibt es ja dann bald so kleine süße Eisbärbabys ohne Fell. Wobei, so süß ist das dann auch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.